Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan. Die Woche in Rom.
Christen dürfen nicht gezwungen werden, Adoptionen an Homosexuelle oder Abtreibungen zu gewähren. Das fordert der Bioethikchef des Vatikans, Bischof Elios Greccia. 78 Jahre Konkordat zwischen dem Vatikan und Italien, eine Feier mit fadem Beigeschmack. Der Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone sagt, was er bei der Feier mit dem italienischen Regierungschef Romano Prodi besprochen hat. Fasten als Reinigung von den Sünden. Der Papst erläutert die Bedeutung der Fastenzeit. Und wir haben eine neue Rubrik für Sie. Der deutsche Botschafter am Heiligen Stuhl, Hans-Henning Horstmann, spricht in seiner Monatskolumne über den Nahen Osten. Das alles wie immer nach den Tagesmeldungen. Heute mit Gudrun Seiler.
Papst Benedikt XVI. Hat dem polnischen Priester Stanislaw Wielgus in einem Brief seine spirituelle Nähe und sein brüderliches Verständnis bekundet. Der designierte Warschauer Erzbischof war am Tag seiner offiziellen Amtseinführung im Januar zurückgetreten, nachdem Vorwürfe laut geworden waren, er habe mit dem kommunistischen Geheimdienst zusammengearbeitet. Der Papst erkenne in dem Rücktritt einen tiefen Akt der Sensibilität für das Wohl der Kirche von Warschau und von Polen, heißt es in dem jetzt veröffentlichten Schreiben. Das Bischofsamt sei heute wie in der Vergangenheit immer auch mit Leiden verbunden, so Papst Benedikt. In Vietnam soll erneut ein katholischer Priester verhaftet worden sein. Der 59-jährige Geistliche Nguyen Van Ly war bereits 2001 zu 15 Jahren Haft wegen aktiver Sabotage an der Regierung verurteilt, aber später wieder freigelassen worden. Grund für die erneute Verhaftung soll ein Artikel Van Lys sein, der Menschenrechtsverletzungen in Vietnam anprangert. Der Präfekt der Vatikanischen Heiligsprechungskongregation, Kardinal José Saraiva Martins, würde es begrüßen, wenn das Seligsprechungsverfahren für Schwester Lucia dos Santos, eines der Seherkinder von Fatima, schon bald beginnt. Selbstverständlich stehe diese Entscheidung aber ausschließlich dem Papst zu, so der Kardinal. Bei seinen Begegnungen mit Schwester Lucia habe er den Eindruck gewonnen, dass die Karmelitin bereits in einer anderen Welt lebe. In Irland rufen die Bischöfe in ihrem gemeinsamen Fastenbrief dazu auf, den Alkoholkonsum einzuschränken. Damit reagieren die irischen Oberhirten auf aktuelle Statistiken, nach denen die Iren in den vergangenen 10 Jahren um 40% mehr Alkohol konsumieren. Der Fastenbrief wolle eine Debatte innerhalb der Gesellschaft zum Thema Alkoholmissbrauch anstoßen, so die irischen Bischöfe.
Die Jeckentage und mit ihr die Völlerei sind vorüber. Mit dem Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Fastenzeit. Der Aschermittwoch soll im Christentum der Westkirche an die 40 Tage erinnern, die Jesus in der Wüste verbracht hat. Die Fastenzeit umfasst 46 Kalendertage und dauert bis Karsamstag. Die 6 fastenfreien Sonntage, also der 1. bis 5. Fastensonntag und Palmsonntag, sind abzuziehen. Die diesjährige Feier zum Aschermittwoch hat der Papst in der römischen Basilika Santa Sabina mit einer Prozession und der Messfeier zelebriert. Die Gesänge eines Dominikanerchors begleiteten Papst Benedikt XVI. In die Basilika Santa Sabina in Rom. Der Papst sprach in seiner Homilie über die Bedeutung der Asche. Die Tradition des Aschermittwochs ist alt. Das Ascheausteilen begann im 10. Jahrhundert. Die Tatsache allerdings, dass die Asche im Leben der Menschen eine spezielle Bedeutung hat, ist viel älter. Der Papst wies auf das Alte Testament hin. Mit der Geste der Austeilung der Asche wird die Bereitschaft zur Buße und Reue sichtbar, aber auch das Verständnis für die irdische Vergänglichkeit. Während dem Gottesdienst wurde die Asche ausgeteilt mit den Worten «Aus Staub bist du und zu Staub wirst du» und ein Kreuz aus gesegneter Asche übrig gebliebener Palmzweige auf die Stirn gezeichnet.
Siamo entrati nell'austero clima della Quaresima.
Die Fastenzeit zeigt uns, was das Fasten für uns bedeutet, nämlich die Reinigung und Befreiung von den Sünden. Die Liturgie des Aschermittwochs hebe die Konversion des Herzens zu Gott. Die Austeilung der Asche habe, so der Papst, 2 Bedeutungen. Einerseits die innere Änderung und somit die Buße und andererseits die Hilfesuche des Menschen.
Il combattimento contro lo spirito del male.
Der Papst sagte, die Kirche lädt in dieser Zeit zum Fasten ein. Doch es geht nicht um eine Diät für Körper und Ästhetik, sondern es handelt sich um eine innere Reinigung, die uns von den Sünden und dem Bösen befreien soll. Gläubige Katholiken haben das Recht, bei Angriffen auf das Lebensrecht aus Gewissensgründen nicht mitzumachen. Dies betonte der Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben, Bischof Elios Greja, am Dienstag im Vatikan bei der Vorstellung eines internationalen Kongresses über das christliche Engagement für das Lebensrecht. Seine Äußerungen hätten auf Abtreibungen, aber auch auf die verbrauchende Embryonenforschung Bezug, sagte Greja. Zugleich dementierte der Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben Gerüchte, wonach ein bevorstehendes vatikanisches Dokument zum Lebensschutz eine neue Haltung zum Gebrauch von Kondomen und anderen Mitteln der Empfängnisverhütung enthalten werde. Zwar sei ein breit angelegtes Dokument zur Bioethik in Vorbereitung, das Fragen behandeln soll, die sich seit dem Lehrschreiben Donum Vitae von 1987 neu ergeben haben, sagte Greja. Die Veröffentlichung sei aber nicht unmittelbar bevorstehend. Am kommenden Wochenende veranstaltet die Päpstliche Akademie für das Leben einen internationalen Kongress zum Thema «Das christliche Gewissen zur Unterstützung des Rechts auf Leben». Bei der Vorstellung des Kongresses erklärte Bischof Elios Greja, dass die bioethischen Problemstellungen in der öffentlichen Diskussion oft zu Kontroversen und Konflikten führe. Aus diesem Grund zielten die Arbeiten des Kongresses in erster Linie darauf ab, die Rolle des christlichen Gewissens hervorzuheben und zu betonen,
dass es unter den heutigen Umständen notwendig ist, unser Gewissen entsprechend zu bilden. Wir möchten auch die Grundlagen, Kennzeichen und Aufgaben aufzeigen, die ein vom Glauben hergeleitetes Gewissen hat. Wir sind uns bewusst, dass es dabei notwendig ist, einen Dialog mit der säkularen und multikulturellen Welt zu führen.
Dies erfordere von jedem Gläubigen ein Bewusstsein dafür, worauf das Gewissen gründe und welche Beziehung es zur Wahrheit habe. Erzbischof Greja weiter.
Das Gewissen muss wahr, sicher und richtig sein. Das ist aber nicht selbstverständlich. Damit diese Eigenschaften immer vorhanden sind, ist es unerlässlich zu reflektieren und mit anderen in einen Dialog einzutreten, der auch mühsam sein kann. Denn ein Christ weiß, dass gegenüber einem Schuldigen immer zuerst die Person vor der schlechten Handlung kommt. Denn jedes Leben ist von Gott geschaffen und durch Christus befreit.
Das christliche Gewissen gilt aber nicht nur bei Abtreibung und Euthanasie. Auch die Adoption von Kindern gehört dazu. In Großbritannien dürfen im kommenden Frühling homosexuelle Paare Kinder adoptieren. Und auf der britischen Insel sind es aber in vielen Fällen kirchliche Organisationen, die bisher die Kinder an Paare vermittelt haben. Bischof Greja sieht auch in diesem Fall eine einzige Antwort.
Die Verweigerung aus Gewissensgründen ist in diesem Fall gerechtfertigt. Ich würde mich wundern, wenn man sich ausgerechnet in Großbritannien, das als Heimat der Grundrechte gilt, weigern sollte, das Recht der Hilfsorganisationen auf Gewissensverweigerung anzuerkennen oder wenn man sie vor die Alternative stellen sollte, solche Adoptionen zu vermitteln oder andernfalls die eigenen Tore zu schließen. Das wäre das Gegenteil der Freiheit. Ich hoffe, dass das nicht passiert und wenn ja, dass dies Klagen vor dem Menschenrechtsgerichtshof nach sich zieht. Tatsächlich gibt es in Europa die Tendenz, dieses Recht zu ignorieren.
Und nun schreiten wir in den Vatikan. Vor 78 Jahren unterzeichneten der Duce Benito Mussolini und der damalige Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri in Rom die Lateranverträge. Der Katholizismus wurde zur Staatsreligion. Der Vatikan erhielt die volle Souveränität. Mit einer Fläche von nur rund 44 Hektar im Herzen Roms ist er bis heute der kleinste Staat der Welt. Diese Woche feiern der Vatikan und Italien die Unterzeichnung der Lateranverträge. Der Festakt fand am vergangenen Montag in der italienischen Botschaft beim Heiligen Stuhl statt. Dieses Jahr in einer angespannten politischen Situation. Italienische Politiker der Mitte-Links-Koalition werfen der Kirche und vor allem den italienischen Bischöfen vor, sich zu stark in die inneritalienischen Politik einzumischen. Stein des Anstoßes, das Partnerschaftsgesetz DICO, das die Lebenspartnerschaften der homo- und heterosexuellen Paare legalisiert. Beim Treffen waren der italienische Regierungschef Romano Prodi sowie der vatikanische Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone dabei. Bertone sagte nach dem Treffen:
Wir haben in freundlichem Ton miteinander gesprochen, auch waren die Gespräche sehr ernst, doch ging es nicht nur um italienische Angelegenheiten. Wir müssen auch außerhalb von Italien schauen und die internationalen Probleme im Blick behalten, da die Kirche und der Heilige Stuhl da sehr aktiv sind. Italien hilft uns dabei sehr.
Der ehemalige Präsident des italienischen Verfassungsgerichts und emeritierte Professor für Kirchenrecht Cesare Mirabelli erläutert, welche Bedeutung das Konkordat bei Konflikten zwischen kirchlichen Würdenträgern und Politikern hat.
Das Konkordat ermöglicht es, Konflikte zwischen dem Staat und der Kirche von vornherein zu umgehen. In der Vergangenheit gab es aber immer wieder Spannungen. Diese Konflikte haben dann gezeigt, dass die Lateranverträge wichtig sind. In den Verträgen steht auch, dass es Konflikte geben kann, wie beispielsweise in ethischen Fragen. Denn dort muss sich die Kirche in staatliche Angelegenheiten einmischen.
Was die Kritik der italienischen Politiker betreffend unerlaubtes Einmischen der Kirche betrifft, hebt Professor Mirabelli hervor, dass es neben den Lateranverträgen auch die italienische Verfassung gibt.
Die italienische Verfassung garantiert der katholischen Kirche Freiheit. Das Konkordat hingegen betont die gegenseitige Anerkennung. Das bedeutet, dass eine Meinungsäußerung von kirchlichen Würdenträgern, die sich an das Gewissen ihrer Gläubigen richtet, immer möglich ist. Denn die freie Meinungsäußerung gilt auch für kirchliche Mitarbeiter.
Und nun präsentieren wir Ihnen eine neue Rubrik. Der deutsche Botschafter beim Heiligen Stuhl, Hans-Henning Horstmann, wird künftig einmal im Monat für Radio Vatikan das Weltgeschehen unter die Lupe nehmen. Sein erstes Thema, der Frieden im Nahen Osten.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, im Januar habe ich Radio Vatikan ein Interview über die Ziele der deutschen EU-Präsidentschaft und die Aufgaben der deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl gegeben. Heute konzentriere ich mich auf ein Thema, das dem Heiligen Stuhl und Deutschland gleichermaßen am Herzen liegt: Frieden und Stabilität im Nahen Osten. Die letzten Ereignisse am Tempelberg in Jerusalem machen erneut deutlich, wie fragil die Situation ist. Ein fortgesetztes Engagement durch die internationale Gemeinschaft ist unabdingbar, um zu einer Annäherung zwischen der israelischen und der palästinensischen Seite zu kommen. Die Sicherheit Europas und der Wohlstand seiner Bürger lassen sich nicht von den Entwicklungen in der nahöstlichen Region trennen. Zu dem Nahostkonflikt sind neue Gefahren hinzugetreten, zum Beispiel Terrorismus und das Nuklearprogramm des Iran. Deutschland hat sich von Anfang an aktiv für eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts eingesetzt. Auch der Heilige Vater fordert unablässig den Verzicht auf Gewalt und friedliche Lösungen. Wir Deutsche wissen um unsere besondere Verantwortung für die Sicherheit und Existenz des Staates Israel. Wir versuchen ihr mit allen Kräften gerecht zu werden. Gleichzeitig erkennen wir das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat an. Gerade im Nahen Osten hat sich die Europäische Union als Mitglied des Nahostquartetts zu einem wichtigen Akteur entwickelt. Ziel des vom Quartett entwickelten Nahostfahrplans ist die Zwei-Staaten-Lösung. Israel und Palästinenser als Staaten in sicheren und anerkannten Grenzen. Bundeskanzlerin Merkel hat auf ihrer kürzlichen Reise in die Region Möglichkeiten für Lösungsansätze ausgelotet. Sie werden weiterentwickelt werden. Die Ausrichtung der deutschen und europäischen Politik ist klar. Nur multilaterale Ansätze können bei der Lösung internationaler Krisen langfristig Erfolg haben. So auch Kanzlerin Merkel auf der Sicherheitskonferenz in München am 10. Februar. Wer Krisen vorbeugen, wer Krisen nachhaltig überwinden will, der kann nicht alleine handeln. Und der muss auch die Fähigkeit aufbringen, in Hoffnung und Zuversicht zu investieren. Das heißt, Wir müssen gerade jetzt alle Kräfte zu gemeinsamen Anstrengungen bündeln. Deutschland wird als EU-Präsidentschaft alles daran setzen, um die Bemühungen für Frieden, Sicherheit und Stabilität im Nahen Osten voranzutreiben. Wichtig ist, alle Akteure müssen im Gespräch bleiben. Dabei wird die Stimme des Heiligen Stuhls von Gewicht sein.
Wir haben bereits aus der Messe zum Aschermittwoch gehört. Am Vormittag fand die Generalaudienz statt. Papst Benedikt XVI. Hat in der Aula Paolo VI. Zu Beginn der Fastenzeit zu Gebet, Buße und Umkehr aufgerufen. Umkehr bedeutet auch, Gott als Schöpfer anzuerkennen und zu begreifen, dass Selbstverwirklichung nicht das höchste Ziel sein könne. Benedikt mahnte alle Christen, die christliche Bußzeit zur Vorbereitung auf das Osterfest zu nutzen und über das eigene Christsein nachzudenken. Dazu gehöre, Gott neu zu suchen und seinen Weisungen zu folgen, so Benedikt XVI. Vor rund 8000 Gläubigen in der Vatikanischen Audienzhalle. Auf Deutsch sagte er:
Liebe Brüder und Schwestern, mit dem heutigen Aschermittwoch treten wir wieder in die vorösterliche Bußzeit ein. Diese Zeit ist vor allem dem aufmerksamen Hinhören auf Gott gewidmet und begleitet durch das Gebet und die Besinnung der Buße, die sich dann vor allen Dingen auch in Werken der Nächstenliebe zeigen muss. In der frühen Christenheit war die Fastenzeit vor allem eine Periode der Vorbereitung auf die Taufe, die dann in der Osternacht feierlich gespendet wurde. Uns, den bereits Getauften, gibt diese heilige Zeit Gelegenheit, unsere eigene Taufe neu zu entdecken, sie inwendig sozusagen neu einzuholen in unser Leben herein und in einem neuen Prozess der Bekehrung des inneren Zugehens auf unser Getauftwerden wieder mehr und wirklicher Christen zu werden. Der heilige Markus sagt uns, dass am Anfang von Jesu Verkündigung die Worte stehen: Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Es ist gleichsam die Zusammenfassung seiner Botschaft. Wir brauchen immer wieder das uns herumkehren von unseren irdischen täglichen Dingen zum Herrn hin und das Glauben an das Evangelium. Diese Mahnung Christi also, die heute uns in der Liturgie begegnet, ist der rechte Einstieg in die Fastenzeit. Sich bekehren, umkehren, heißt aus einer tiefen Sehnsucht heraus Gott neu suchen, sich mit Christus auf den Weg machen und seinen Weisungen folgen. Diese Umkehr lässt uns dann erkennen, dass wir gar nicht uns selber machen und dass daher auch nicht Selbstrealisierung unser höchstes Ziel sein kann. Wir sind von Gottes Liebe geschaffen und uns auf sie hin orientieren, uns von ihr hinaufziehen lassen. Das ist der rechte Weg. Dann verstehen wir, dass unser Leben in der Hingabe des Sohnes Gottes am Kreuz geborgen ist und dass wir in sie hineingehend ins wirkliche Leben hineinfinden. So richte ich einen herzlichen Gruß an die deutschsprachigen Pilger. Alle miteinander brauchen niemand mehr eigens zu nennen, die Sörberger allerdings doch. Gerade in der Fastenzeit offenbart der Herr seine erbarmende Liebe. Diese Liebe wollen wir konkret werden lassen, indem wir sie an die Mitmenschen weiterschenken. Der Heilige Geist stärke euch dabei und begleite euch alle Zeit. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Mit dem Segen des Papstes endet auch unser Magazin Die Woche in Rom. Durch die Sendung führte Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.